Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
Willkommen im Podcast mit einem Special über das liebe Reisen und was das für deine Partnerschaft bedeuten kann. Mit wertvollen Tipps, wo du was vielleicht besser lässt und mit total sinnlosen Verboten, die es aber tatsächlich noch gibt. Wie leben andere Länder ihre Sexualität? Wie steht es um die Aufklärung? Und welche Vorurteile haben wir da vielleicht? Mit dabei meine Expertin, Magister Julia Scherbaum, Psychotherapeutin. Und fangen wir doch gleich mal an mit der Frage. Warum ist der Sex im Urlaub besser als daheim?
Naja, ob er besser ist als daheim, wissen wir nicht. Aber wir können von Parametern ausgehen wie neue Plätze, fremde Orte, Hotels, die vielleicht immer ein bisschen mehr zum Sex anregen. Aber wenn man natürlich jetzt zu Hause ist, sollte man sich auch diese Freiheit im Kopf nehmen können, guten Sex zu haben. Das Äußere im Urlaub macht es vielleicht ein bisschen netter mit Strand und gut essen gehen und auch jederzeit Sex haben, wann immer man Lust hat, das geht ja zu Hause auch nicht so.
Ja, also das heißt, man ist einfach befreiter, freier und das macht das Ganze ja einfach leichter als im Alltag.
Das sagt man so, aber natürlich aus psychologischer Sicht sagt man auch, man nimmt die Probleme mit, wurscht, wo man hinfährt. Also wenn man sich mit irgendwas gerade beschäftigt und man fährt in den Urlaub und das ist dann trotzdem die ganze Zeit im Kopf, kann es trotzdem erschwerter werden mit dem Sex.
Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch dazu führt, dass man sich eigentlich den vollen Druck macht, oder? Dass man dann auch sagt, jetzt sind wir im Urlaub, jetzt haben wir endlich Zeit und jetzt müssen wir Sex haben und dann passiert irgendwie erst recht nichts.
Genau, das kann natürlich auch passieren. Das ist die Kehrseite der Medaille. Das kann der Strand dann vielleicht auch nicht wettmachen.
Ja, und gibt es da so psychotherapeutische Tipps, wo man irgendwie sagt, okay Leute, also weil einfach nur macht euch keinen Stress, ist ja jetzt vielleicht nicht das Nonplusultra.
Naja, es gibt da so ein bisschen so paradoxe Interventionen, nennt man das. Also wenn ein Paar damit schon ein Thema hat und man weiß, wenn die dorthin fahren, könnte ein Druck entstehen, wenn er zu ihr sagt, ja, aber da musst du dann schon dreimal am Tag wollen oder umgekehrt, dass die Therapeuten dann oft sagen, also wenn sie in Urlaub fahren, würde ich ihnen raten, sie haben gar keinen Sex. Aha. Und dann nimmt das so ein bisschen den Druck raus und dann nehmen sie sich vor, sie haben eigentlich gar keinen Sex und dann haben sie meistens ganz viel Sex.
Ja, genau, weil man nicht darf. Wobei ich glaube ja, dass dieser Trick tatsächlich schon so weit verbreitet ist, dass es irgendwie schon gar nicht mehr so gut funktioniert, weil man sagt, ja, ich weiß, was du da tust.
Aber das tut ja in dem Fall dann die Therapeutin.
Ah ja.
Die gibt ja das dann auf.
Ah ja.
Und also das ist ja dann jemand Dritter.
Und die Therapeutin, wenn die sagt, kein Sex, dann glaubt man dem auch eher, wie wenn ein Arzt sagt, jetzt mal eine Woche kein Zucker.
Aber dann tun sich die Paare meistens zusammen und sagen, na, wir machen sicher nicht das, was die Therapeutin sagt.
Also ein Vorurteil gegen den Therapeuten, ja, die gibt's. Aber wie schaut's mit Vorurteilen gegenüber anderen Kulturen aus? Sind wir da gefeit?
Da geht es darum, wie man über seine eigene Sexualität denkt und auch, wie man aufgewachsen ist und wie man, also wir lernen über Sex, wir lernen, wie man Sex haben soll, wir lernen, wie Sex ablaufen soll. Das ist kulturell wirklich ganz unterschiedlich. Die Keuschheit vor der Ehe oder die totale Freiheit. Und je nachdem gibt es Unterschiede in den Ländern und je nachdem ist es natürlich auch eine eigene Sache, wenn man da hinschaut, wie man das dann beurteilt. Und wenn man jetzt zum Beispiel Keuschheit vor der Ehe leben möchte, dann wird man die Länder, wo das nicht so ist, eher verurteilen.
Also könnte ich sagen, das Vorurteil, dass in Amerika zum Beispiel eher bis zur Ehe gewartet wird, das wäre dann so ein Beispiel.
Genau, wenn man jetzt mit seinen eigenen Haltungen und Werten nicht derselben Meinung ist, dann hat man ein Vorurteil. Das ist, wie man Vorurteile gegen Homosexuelle haben kann, Vorurteile gegen alle möglichen neuen Arten wie Square und Asexualität. Und das ist ja alles jetzt in der neuen Zeit, haben wir ja neue Wörter gefunden für die Ausprägungen der Sexualität. Und jeder lebt es anders und somit entstehen natürlich dann immer mehr Vorurteile. Wenn man das so macht, ist das viel blöder. Oder so ist es richtig.
Aber es gibt natürlich auch keine Vorurteile. Also es gibt tatsächlich Vorurteile, die sind keine Vorurteile, meine ich damit, dass man halt zum Beispiel in manchen Teilen Afrikas noch gesteinigt wird für Homosexualität zum Beispiel.
Es gibt überhaupt, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, es gibt überhaupt sehr viele Sexregeln in verschiedenen Ländern, dass man gar nicht glauben würde. Zum Beispiel ist es in Ungarn verboten, dass man bei Licht Sex hat.
Aha. Ja, Moment, oder? Aber da weiß ich doch auch, glaube ich, gelesen zu haben, dass solche Dinge zwar verboten sind, dass das aber tatsächlich irgendein Relikt ist von irgendeiner Zeit, als halt man am Abend Sex haben sollte und das Licht war so teuer und deswegen wurde quasi verboten, das Licht aufzudrehen, beziehungsweise könnte man ja, weil es keine Vorhänge gab, die Nachbarn damit dann stören, das mit dem Licht zu haben. Aber das ist ein Gesetz, das halt also einfach noch übergeblieben ist und nie jemand rausgestrichen hat, oder wie würdest du es dir erklären?
Ja, klar, aber wenn jetzt zum Beispiel die Urgroßmutter kein Licht beim Sex hatte und das wurde vielleicht auch weitergegeben an unsere Eltern oder unsere Großeltern und die haben es wieder weitergegeben, dann bleibt das vielleicht schon so ein bisschen auch verhaftet über die Generationen, ja. Und dann bleibt das in uns so drinnen, weil wenn wir heute über Sexualität sprechen, gibt es ja ganz viele Sachen, über die wir uns immer noch nicht offen und frei unterhalten trauen, weil es aus alter Zeit kommt, dass man darüber halt nicht spricht. Und ich glaube, so ist es auch. Es gibt jetzt sicher kein Gesetz und man wird auch sicher nicht bestraft dafür, aber das Mindset war mal so und das wurde über Generationen weitergegeben. Heute wird es wahrscheinlich aufgelöster sein, aber vielleicht unsere Großeltern oder Eltern haben sich vielleicht noch ein bisschen unwohl gefühlt, wenn das Licht gebrannt hat.
Na, ob Sex im Dunkeln einen eigenen Namen hat, glaube ich zwar nicht, zumindest wüsste ich ihn nicht, aber dafür kennt ja jeder Französisch, also die Sexpraktik. Magister Julia Scherbaum, du hast dich informiert über den Zusammenhang mit den Ländernamen.
Ich habe mich eingelesen und das, was ich als Überschrift gelesen habe, war, dass diese Ländernamen nichts mit den Einwohnern des Landes zu tun haben sollen. Also Französisch ist Oralsex, aber es ist jetzt nicht so, dass alle Franzosen deswegen total auf das stehen.
Ja, ich bilde mir ein, irgendwas, also in Serien auch oft, wenn es ums Französische ging, zum Beispiel eine meiner Lieblingssendungen, The Tudors, also über Heinrich den VIII. Und da kommt die Anne, seine Ehefrau, die er dann auch enthaupten lässt, dann aus Frankreich ja zurück an den englischen Hof und bringt eben diesen Blowjob mit aus Frankreich. Und da gibt es dann diese eine Szene, wo sie ihm sagt, darf ich Ihnen etwas zeigen, Majestät? Und dann geht sie vor ihm in die Knie und bläst ihm einen und er packt halt sein Leben nicht. Und da kommt diese Technik eben auch aus Frankreich. Und jetzt habe ich mir nur gedacht, okay, ist das jetzt einfach ein Serienhoax, also wo man dann einfach, ja, das ist halt in der Serie so dargestellt, oder haben die Franzosen vielleicht wirklich mit dem Oralsex begonnen damals?
Nein, leider nicht. Das ist so wie alles schon verwurzelt, tausende von Jahren vorher in der Antike. Also die Aufzeichnungen und das, was wir in Bilder, wo wir Bilder finden, wo in Stein noch hineingehämmert wurde, wo die Bilder noch gehämmert wurden, da hat man schon ganz früh gesehen, wie eben
Penis gelutscht wurde.
Genau,
oder was wolltest du sagen?
Das wollte ich sagen. Genau, richtig. Aber in der Antike war es auf jeden Fall so, dass der Mythos sagt, dass ein ägyptischer Pharao, der wurde zerstückelt, der hat geheißen Osiris und der wurde im Land verteilt. Ja? Mhm. Und die Isis ist gekommen und wollte den Osiris wieder zum Leben erwecken, hat alle Teile zusammengesucht, hat aber den Penis nicht mehr gefunden. Hat dann diesen Osiris zusammengesetzt und musste dann einen künstlichen Penis ihm anstecken sozusagen. Und um diesen künstlichen Penis zum Leben zu erwecken, hat sie ihm einen Blowjob gegeben. Also sie hat ihn quasi in den Mund genommen und damit hat man gesagt, hat sie diesen Penis Kraft eingehaucht.
Geil, okay. Ich meine, ich verstehe ja auch durchaus, warum der Oralsex nicht erst von den Franzosen erfunden werden konnte, weil das ist natürlich etwas, wo man schon auf die Idee kommt, dass wenn das ein empfindliches Organ ist, sich das gut anfühlt und man vielleicht mit dem Mund noch mehr Optionen hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vor allem vielleicht nicht ganz in der ägyptischen Geschichte, da war es vielleicht noch normaler, aber zwischendrin ja trotzdem auch total verpönt war, so Oralsex zu praktizieren. Das galt ja sicher als schmutzig, als zu pervers, das macht eine angesehene Dame, ein angesehener Herr, macht das nicht, hat man überhaupt nur Sex zur Fortpflanzung.
Ja, das sind die Epochen der Zeit. Es gab ja die Aufklärung, da war wieder alles frei und dann gab es wieder eher Sanktionen in der Sexualität. Also so wie es auch jetzt ist. Jetzt versuchen wir ja ganz offen und frei damit umzugehen, aber so war es nicht immer. Ja, und früher war auch das Thema Prostitution sehr offen und dann eine Zeit lang wieder nicht mehr. Und jetzt ist es wieder das älteste Gewerbe der Welt. Also ich glaube, das verschiebt sich ständig.
Ja, okay, und warum heißt es jetzt trotzdem Französisch? Kann man das irgendwie erklären, dass der Oralsex als Französisch betitelt wird?
Ich habe keine Erklärung dazu gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, war, dass man es nicht erklären kann, warum es Französisch heißt. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe mich echt schlau gemacht. Ich habe auch viele, viele andere Ländernamen gefunden und habe mich sehr köstlich amüsiert. Aber warum Oralsex Französisch ist, habe ich nicht gefunden.
Weitere lustige Sex-Ländernamen später in diesem Podcast. Jetzt geht's mal um eine spannende Statistik. Nämlich, welches Land hat den meisten Sex? Und welches den wenigsten?
Also statistisch gesehen haben den meisten Sex Griechenland und den wenigsten Sex hat Japan. Und die Chinesen sind auch ganz weit vorn. Also den meisten Sex haben die Chinesen, Griechenland ist auch ziemlich weit vorn, entschuldige, aber die Japaner haben am wenigsten.
Hä? Aber das ist doch eigentlich total unlogisch, weil China und Japan, ich meine natürlich unterschiedliche Kulturen, aber irgendwie jetzt auch nicht mega weit voneinander entfernt und eben beides asiatisch. Hä?
Ja, du sagst es schon, es ist die Kultur. Ja. In Japan wird einfach ganz viel gearbeitet, der Leistungsdruck ist extrem hoch, die Jugend steht schon unter Dauerstress, es müssen alle Studien machen und der Arbeitsmarkt ist extrem hoch, so wie wir das halt kennen von Japan. Und das wirkt sich dann auch auf die Sexualität aus, dass die Leute einfach keine Lust mehr haben.
Okay, ja, was ich mir noch hätte vorstellen können auch ist, dass es, glaube ich, in Japan total verpönt ist auch. Ich glaube, es ist ja wirklich auch sehr restriktiv dort. Deswegen kommen ja auch sehr viele Fetische und diese, also eher wirklich im allgemeinen Kontext perverse Dinge, ja, obwohl ich persönlich jetzt wenig pervers finde, aber man hört ja dann auch diese ganzen Fußfetisch, Animes, Monster, das kommt ja auch alles aus dieser Gegend und ich kann mir vorstellen, durch diese Unterdrückung der Sexualität, dass dann diese Fetische umso stärker rauskommen.
Also es ist definitiv so, dass Japan da sehr prüde ist, auch was zum Beispiel jetzt Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit bedeutet. Also man darf ja nicht einmal unter Eheleuten, darf man in der Öffentlichkeit sich angreifen oder schmusen. So wie du sagst, das ist gesellschaftlich sehr sanktioniert. Und damit kann es natürlich sein, wenn das alles so unterdrückt werden muss und die dort wirklich funktionieren müssen, nämlich im Arbeitsstress untergehen, funktionieren müssen. Auch ich habe gelesen, hohe Pendlerzeiten haben, also Pendleralltag steht an der Hausordnung. Also die fahren auch wirklich ganz viel hin und her, haben eine große finanzielle Unsicherheit, obwohl sie wirklich viel arbeiten. Und dann kann es natürlich, wenn sie jetzt keinen Ehepartner finden und nicht heiraten und Sexmuffels sind, dann leben sie es anders aus. Und damit machen sie dann einen schnellen Sex mit einer Frau halt schnell mal oder nehmen irgendwie ein schnelles Sexspielzeug. Man weiß, dass in Japan bei den Frauen das Sexspielzeug, der Verkauf extrem hinaufgegangen ist, weil die nehmen sich jetzt gar keinen Mann, die nehmen sich Sexspielzeug. Das Ganze wird schnell abgetan und sie müssen sich somit nicht irgendwie mit einem Mann treffen oder den gar dann nach den Vorstellungen der japanischen Kultur erleben und mit ihm leben.
Also die Selbsthochzeit voll im Boomen quasi oder die Hochzeit mit dem Dildo. Also vielleicht ist es aber auch so, dass es in Japan so verpönt ist, dass man einfach in der Statistik auch nicht zugibt, also weißt du, soziale Erwünschtheit, wenn dann diese Statistiken gemacht werden und man wird gefragt, ja, wie viel Sex haben sie und man erzählt es auch einfach nicht, weil es sich nicht gehört.
Ja, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, die Zahlen sprechen schon dafür, weil ja die Geburtenraten auch extrem zurückgehen.
Na, und wie schaut es jetzt mit dem meisten Sex aus? Die Chinesen und die Griechen, oder?
So, die Chinesen sind Spitzenreiter. Von der Statistik her haben die am meisten Sex.
Aber ist dort nicht diese Ein-Kind-Politik auch am Werkeln gewesen und hätte das nicht dazu führen sollen, dass man weniger Sex hat, weil... Oder hat das die Sexualität erst erhöht, weil man halt eh nur ein Kind haben darf und dann jetzt endlich sich ausleben darf? Nur zum Spaß.
Ja, das weiß ich nicht genau, warum das so ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass sich das kulturell verändert hat und die Regierungen, die machen ja schon noch was dafür. Also da kriegt man dann mehr Geld, wenn man mehr Kinder kriegt und man kriegt irgendwelche Goodies, dass die Hochzeit mitfinanziert wird oder dass man Geld bekommt, Haushaltsgeld oder auch die Jobs, dass man da ein bisschen humaner damit umgeht, dass man auch zu Hause sein kann. Also da dürfte sich kulturell auch einiges getan haben, dass sie wieder mehr Sex haben wollen.
Also ich finde das total spannend, weil hätte ich raten müssen, hätte ich gedacht, dass Länder, wo es eher kälter ist oder wo vielleicht auch die Nächte umso länger sind als die Tage, also irgendwo im Norden, dass dort die Sexualität so boomt. Weil was macht man denn, wenn es dunkel ist? Dann hat man halt nicht viel mehr zu tun, als zu vögeln. Und auch wenn es irgendwie kühler ist, dass man halt irgendwie durch die Körperwärme dann mehr Lust entwickelt. Deswegen finde ich jetzt gerade halt Griechenland als so Spitzenreiter auch total witzig, weil da ist es doch auch viel heißer. Und wenn es so heiß ist, wird man doch auch total träge für sexuelle Aktivitäten.
Ja, oder wenn es heiß wird, dann zieht man sich mehr aus, weil einem heiß wird.
Ah.
Und dann zeigt man mehr Haut vielleicht oder man ist freizügiger oder das Leben macht ein bisschen mehr Spaß. Man ist ausgelustiger und geht schwimmen ins Meer und hat einen Bikini an.
Naja, ich kann mir vorstellen, dass wenn man immer mehr Haut zeigt, dass die Leute generell auch geiler werden, weil sie halt die ganze Zeit nackte Haut sehen, als wenn man so eingemummelt im Skianzug ist.
Das Sonnenlicht, da gibt es ja auch Sonnenlichttherapien gegen Depressionen. Da setzt man die Leute ja vor das Solarium, damit sie Lichttherapien bekommen, weil das eben auch das Gemüt etwas aufbessert und somit wird auch mehr Lusthormon ausgeschüttet. Und das ist halt in diesen Ländern durch die natürliche Sonneneinstrahlung gegeben.
Wie natürlich die sexuelle Bildung, also die Sex-Education passiert in den verschiedenen Ländern, das interessiert mich jetzt. Wer ist denn da vorn dabei und wer ist super hinten nach?
Also es kommt natürlich aufs Land an, das stimmt. Und in jedem Land werden wir darauf vorbereitet, wie Sex zu sein hat und wie Sex wo und wann und auch kulturell begleitet und auch gesellschaftlich begleitet. Das ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Ja? Und da kann ich mich wieder auf diese Regeln, die ich da gefunden habe, ein bisschen beziehen, dass es wirklich Länder gibt, wo Dinge mehr verboten sind und Länder gibt, die aufgeschlossener sind. Also in Italien zum Beispiel, wenn man schon vorher angesprochen hat, dass es schön ist, am Strand und im Wasser Sex zu haben und alle im Bikini herumlaufen, ist genau der Sex am Strand verboten.
Mhm. Ja, das sind ja auch Länder, wo oben ohne Baden eigentlich verboten ist.
Genau. Und das hat auch viel mit der Religion zu tun, weil die Religion natürlich prägt. Ja? Also in Italien zum Beispiel darf auch eine Frau, ja, habe ich gelesen, ob das dann wirklich so ist, wo kein Kläger, kein Richter, darf sich nicht prostituieren, wenn sie Maria heißt.
Ja, nein, ich glaube ja, dass sehr viele Prostituierte dann absichtlich Maria heißen. Auch wenn sie gar nicht Maria heißen, aber einfach, weil es so verboten ist, dass es dann schon wieder sexy ist. Aber was ich halt total spannend finde, sind diese Aufklärungsinitiativen auch, die es ja Gott sei Dank jetzt vor allem auch in Österreich und im deutschsprachigen Raum immer mehr gibt, dass schon in der Volksschule auch teilweise Menschen die Schule betreten, die extra für diese Aufklärung gebucht sind, wo halt dann Kinder vielleicht auch mal nicht mit der Lehrerin über diese Themen sprechen, sondern auch mit Unbekannteren, wo vielleicht dann die Hemmschwelle nicht so hoch ist. Mhm. Aber auch, dass über Sex gesprochen wird, ja, alleine, dass diese Show hier existiert, ja, dass wir einfach so offen mit der Öffentlichkeit über Sexualität sprechen können.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass es eher so eine ländliche Geschichte immer noch ist. Weil wenn man jetzt die Städte hernimmt, so wie bei uns auch, ja, also ich sehe das auch in der Orde, in meiner Praxis, wenn Leute da sind, die aus Wien kommen, die sind viel aufgeschlossener als noch im irgendwo, ich weiß, ich möchte jetzt kein Bundesland erwähnen, ja, dass sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt, aber in den Bundesländern am Land ticken die Uhren immer noch anders. Mhm. Und ich glaube, kommt dann schon auch drauf an, wo man lebt. Weil jetzt einfach zu sagen, in der USA ist es generell so oder in Italien ist es so, ich glaube, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Aber es ist immer noch die Freiheit, über Sexualität zu sprechen, ist immer noch mit Scham besetzt, was gerade ist. Und es gibt sicher viele Leute, die Sendung, die wir jetzt halten, so wie du sagst, das ist jetzt gut, dass wir das machen, niemals anhören würden. Ich glaube, dass grundsätzlich das Problem ist, wir würden gerne in Freiheit Sexualität leben, aber das geht eben nicht. Ja? Wenn wir unserer Sexualität totale Freiheit lassen würden, dann würden wir wie die Tiere ständig und dauernd unserer Lust nachgehen, wurscht wo und wann. Und dann könnten wir Sex überall und dauernd und immer haben. Also wir brauchen einfach Grenzen. Und man muss es eingrenzen, auch kulturell oder auch gesellschaftlich. Und in dem Moment, wo wir das machen, wurscht in welchem Land jetzt, ist es ja schon eine Einschränkung der Natur.
Also weil du jetzt auch vorher meintest, dass manche Menschen eben in dörflicheren Gegenden natürlich da mehr mit ihrer Queerness zum Beispiel zu kämpfen haben, wenn sie vielleicht eine andere Sexualität leben als das Heterosexuelle, dass sie natürlich dann viel in die Stadt ziehen. Und ich muss das auch echt bekräftigen, weil man darf doch nicht auch wo bleiben, wo man dann so unterdrückt wird oder sich nicht ausleben darf oder sogar vielleicht gemobbt wird dann für seine sexuellen Vorlieben. Würdest du sagen, dass trotzdem diese Aufklärung zu Hause der wichtigste erste Schritt ist und immer bleibt, also von den Eltern an die Kinder?
Da gibt es den ganz klaren Satz, es wurde uns beigebracht, wie man Sex hat. Man kommt auf die Welt, man lebt mit den Eltern zusammen. Das ist das erste Paar, das man in seinem Leben sieht, sind die Eltern. Und so wie die miteinander tun, das ist normal. Geben sich die Bussis, umarmen sich die, streiten die dauernd miteinander. Also da sieht man ja schon, wie Beziehung funktioniert. Und dann geht's halt auch mit der Sexualität weiter. Wie reden die über Geschlechtsorgane? Werden die eher mit Scham besetzt? Kann ich zu meiner Mama gehen und ihr was erzählen, wenn ich in die Pubertät komme? Oder wird das Wort Penis-Vagina nicht einmal in den Mund genommen? Und das ist schon wichtig, dass wir da besonders in Bezug auf das, was passieren kann, nämlich Missbräuche, die ja sehr verbreitet sind. Also man sagt, pro Klasse gibt es 2 Missbräuche im Durchschnitt, also Übergriffe. Und die können, glaube ich, schon vielleicht ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen sein, wenn die Kinder nach Hause kommen und sich darüber reden trauen. Und deswegen ist der Appell eher an die Eltern. Und da ist es halt schwierig, weil wenn wir jetzt die Generation hinter uns nehmen, also unsere Eltern, da war es ja noch schwieriger, darüber zu reden. Und wenn wir jetzt noch einmal nach hinten gehen, da war es ja überhaupt gar nicht mehr darüber zu reden. Also das ist ja gar nicht so lang her, dass dieses Sexthema tabu war. Und jetzt tasten wir uns an das heran und versuchen, und natürlich hinken wir hinten nach. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Wir probieren es und wir sind wirklich dran und auch die Sex Education ist da ganz vorn. Aber es wird immer Menschen geben, die noch im alten Leben, die noch im alten Leben, ja, und sich noch immer denken, das ist schambesetzt, darüber spreche ich nicht, das ist verpönt, das ist pfui, was auch immer. Und die gibt es halt immer noch und die werden dann auch immer wieder dagegen arbeiten.
Na, gehen wir mal weg von den super ernsten Themen. Machen wir mal weiter mit unserem Sex-Stellungsländer-Lexikon. Welche hast du noch für uns, Magister Julia Scherbaum?
Also total enttäuscht war ich von Italienisch, weil Italienisch ist ja auch die erotischste Sprache in der Sexualität. Und dann habe ich mir gedacht, Italienisch muss jetzt voll cool sein. Und Italienisch ist, den Penis in die Achselhöhle der Frau stecken und dort so lange hin und her reiben, bis der Mann kommt. Kannst du dir vorstellen, wie das gehen soll?
Ja, es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die eine Vorliebe auf die Achselhöhle haben. Erlebe ich immer wieder auch bei meiner Videoproduktion. Da kommt immer wieder, Sandra, kannst du bitte ein Video zum Achselfetisch machen? Kannst du deine Achseln zeigen? Du hast so schöne Achseln. Dies und das. Also rasiert oder auch glatt. Da gibt es ganz viele Vorteile. Ich weiß zwar nicht, warum es gerade die Italiener betreffen soll, aber ich weiß, dass sehr viele Menschen auf das stehen, diese Achselhöhle zu streicheln, zu berühren und dann ist es halt auch nicht mehr so weit weg, den Penis da einzuklemmen quasi. Also ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, also dass es besonders smooth abläuft, weil ich meine, wenn er jetzt von vorne kommt, dann muss er ja so stehen und ich vor ihm so hockeln oder so, dann... Weißt du, sowas muss ich mir da vorstellen. Oder kommt von hinten?
Ja, ich denke mir auch, wie das gehen soll. Das ist allein schon, wie man das anstellt, ist das ja schon eine Verrenkung in sich. Aber ich habe dazu gelesen, dass es vor 100 Jahren in Österreich einen Brauch gab, einen Liebesbrauch. Da wurden Obststücke in die Achselhöhle der Damen gesteckt, während sie getanzt haben. Mhm. Und somit war das Obst dann in Pheromonen getränkt. Und dann wurde dieses Obst dem Lieblingsmann übergeben. So viel zum Thema, weil du sagst Achselhöhle, das stimmt natürlich, das dürfte schon eine beliebte Stelle sein, ja.
Aber ich glaube, es ist dann auch die Kniekehle was anderes, oder? Ich glaube, das zählt nicht zum Italienisch. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Sexstellung das ist, aber man möchte ja meinen, dass Kniekehle und Achselhöhle vielleicht irgendwie zusammengehört.
Penis in die Kniekehle der Frau stecken ist albanisch.
Ah, ja, genau.
Ja, und da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, ja. Also jetzt in die Kniekehle den Penis stecken und dann so lang reiben. Und dann habe ich mir gedacht, so eine Frage für mich selber, kommt daher auch fick dich ins Knie, ich weiß nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Das sagt man ja manchmal so, ja. Und irgendwie hat mich das an das erinnert, ja. Also ich habe keinen Zusammenhang gefunden, aber ich habe mir gedacht, vielleicht kommt der Ausspruch daher und das ist albanisch.
Okay, und jetzt verrat uns noch deine lustigste, die du da noch finden konntest auf der Liste.
Also was ich auch sehr interessant gefunden habe, ist Englisch, weil die Engländer werden ja so als Brüde dargestellt, ja, und dieses straighte Volk und die Königin und die ganze Monarchie und so. Und in Wahrheit sind das die Ärgsten. Ja. Also die haben Lack und Leder und Sadomaso, ja, und Peitsche und sind eigentlich in der Sexualität, also wird Englisch ganz anders dargestellt. Also das finde ich passt auch irgendwie nicht zusammen.
Was auch nicht gut zusammenpasst, sind die modernen Zeiten und manche Verbote, die immer noch kursieren in den Gesetzbüchern dieser Welt. Das sind ja echte Überbleibsel.
Also so wie du sagst, das sind Relikte aus der Vergangenheit und das ist jetzt nicht mehr alles heute virulent, aber es gab das zumindest mal und war irgendwann in den Köpfen drinnen. Also zum Beispiel in England darf man nicht auf den Stufen einer Kirche sich begrapschen, beschmusen. Da muss man sofort Strafe zahlen. In Florida, habe ich gefunden, dürfen die Männer nicht in der Öffentlichkeit eine Erektion haben. Die armen Männer, stell dir vor.
Naja, ich meine, also ich muss sagen, die Kirche habe ich ja noch recht logisch gefunden. Das fände ich ja auch heutzutage noch sehr verpönt. Ist halt nun mal ein Ort, wo man das sich vielleicht auch ersparen kann. Das mit der Erektion in der Öffentlichkeit, ja. Also ich glaube, dass es vielleicht mal Menschen gab, die leicht bekleidet und dann mit Erektion sichtbar waren und dass es daher kommt. Ich meine, ich finde ja, solche Verbote kommen ja immer daher, dass das irgendwann einmal passiert ist, so wie dieses Verbot, man muss seinen Elefanten anleinen, wenn man mit ihm spazieren geht oder so. Da gibt es ja solche lustigen Regeln, wo man sich denkt, okay, irgendwer ist einmal mit seinem Elefant spazieren gegangen und hatte den aber nicht irgendwie an einer Schnur. Und deswegen gibt es ein Gesetz, das sagt, ja, okay, man muss den anleinen. Und genauso ist es dann vielleicht auch mit so der mit Erektion dem. In der Öffentlichkeit.
Ja, aber ich habe noch lustige Sachen gefunden. Ich habe gefunden, dass in Kolumbien in der Hochzeitsnacht, wenn der Ehemann die Frau sozusagen entjungfert, muss die Mutter dabei sein. Aber die muss jetzt nicht beim Akt dabei sein, logischerweise, sondern als Zeugin muss sie dabei sein. Also das gibt heute sicher auch nicht mehr so, aber das gab es mal in Kolumbien.
Naja, ich meine, das mit dem Zeuge, das gab es ja auch in England und in vor allem mittelalterlichen Zeiten, oder? Wo dann bewiesen werden musste, auch dass die Frau geblutet hat. Deswegen haben ja viele auch irgendwie so Hühnerblut dabei gehabt, aus Angst, dass sie dann vielleicht nicht als Jungfrau gelten, wenn sie das Laken nicht besudeln, so auf die Art, aber das wurde ja auch teils hinter zugezogenen Vorhängen dann vollzogen, der Akt, damit dann eben bewiesen war, okay, das ist passiert, sie sind jetzt Mann und Frau.
Ja, und dann wurden ja die Laken auch mit dem Blutfleck manchmal rausgehängt beim Balkon, dass es dann auch wirklich passiert ist. Na, da musste dann ein Blutfleck drauf sein und wenn die keine Jungfernhäutchen mehr gehabt haben, war es sowieso die ärgste Schande und da wurde dann schon mal herumgedeichselt mit anderem Blut.
Ja, genau.
Ja, stimmt, ja. Ja. Ja, in Santa Cruz habe ich gefunden, dass Männer gleichzeitig Geschlechtsverkehr mit Mutter und Tochter haben dürfen. Ja, die Männer, was die schon wieder alles dürfen, gell?
Naja, und umgekehrt dürfen sie es nämlich dann nicht, die Frauen. Das ist nämlich auch bei diesen ganzen Geschichten oft das Lustige oder das Traurige eigentlich, ja?
Zieht sich ein bisschen durch meine Recherche, dass Männer da schon bevorzugt generell waren und sind. Ja. Im katholischen Irland habe ich gefunden, dass Sex Hauptsache zum Zweck des Kinderkriegens, Kinderzeugens gemacht werden sollte. Und deswegen braucht man auch kein Kondom. Und deswegen war der Gummiverkauf bis Anfang der 90er Jahre in Irland verboten.
Und damit sind wir schon bei der Conclusio angekommen. Und da soll es nochmal gehen über die Vorteile des Reisens für die Partnerschaft.
Also die Vorteile sind auf jeden Fall die Neuheit, weil wir wissen, dass alles, was neu ist, prickelnd ist, aufregend ist und damit die Lust steigert. Und wenn man jetzt gemeinsam eine Reise tut und ganz viele neue Eindrücke hat, dann steigert das schon mal das Wohlbefinden, es steigert die Spannung und den Reiz innerlich bei einem selber und somit den Reiz auch auf den anderen.
Ja, und ich glaube ja auch, dass man sich dann durchaus kulturell ein bisschen was anschauen kann. Also es kann ja auch total spannend sein, gerade vielleicht in einem Land, wo man weiß, es ist ein bisschen prüder, da vielleicht dann mal sich auch, es gibt keine Ahnung, ja auch so Clubs, die ein bisschen offener sind. Ich sag nur Berlin, wenn man da in den KitKat-Club geht, wo so viele offene Menschen sich tummeln, wo teilweise die Leute Schlange stehen, um da reinzukommen, dass das auch total spannend sein kann, sich diese Kulturen dann näher anzuschauen, da die Partnerschaft auch ein bisschen aufleben zu lassen.
Also ich glaube, der Klassiker ist, wenn man nach Thailand fährt, dass man sich so eine Ping-Pong-Show anschaut, oder?
Ja, gutes Beispiel. Oder auch eben so eine Happy-End-Massage gönnt. Kann man übrigens auch als Paar machen.
Und auch in Paris, da gibt es ja ganz viele Clubs, die, wo dann wirklich tolle Theaterstücke aufgezeichnet werden zum Thema Sexualität und wo so dieser Cancan und diese alte Zeit noch so ein bisschen auflebt, ne? Diese Clubs. Also ich glaube, da kann man sich auch viel Inspiration holen.
Ja, voll. Also ich glaube, das Wichtigste ist dann aber auch keinen Druck machen. Wie immer gilt das ja in der Partnerschaft und bei der Sexualität. Ja, Magister Julia Scherbaum, vielen lieben Dank, dass du so toll recherchiert hast und da die Sexualität der Welt ein bisschen näher gebracht hast.
Gerne.
Danke fürs Dabeisein heute. Was hat dich überrascht? Was wusstest du schon? Hast du Bock auf mehr solche Specials? Lass es mich wissen, zum Beispiel auf Instagram, Sandra Spick oder per Mail. Steht in der Infobox von diesem Podcast. Bis nächste Woche.
Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.